Wer von euch möchte Kaffee? Warum bin ich nicht überrascht? Wir haben immer noch keinen Kaffeeservice durch die Reihen, aber ihr habt immer noch mein Versprechen, wir wollen alle so schnell wie möglich darunter und da fasse ich mich kurz. Damit ihr, die ihr große Schwierigkeiten habt mit Predigten über 60 Minuten, also das kann ich euch nicht ersparen, damit ihr da nicht ganz so leidet, habe ich, wie schon bei der letzten Predigt angekündigt, eine Durchhaltehilfe. Würdest du, Annemarie, bitte mal durch die Reihen gehen und allen, die sagen, das schaffe ich nicht, ich bin schon fix und fertig. Wenn du das weitergibst, dann ist meine Empfehlung, immer alle 10 Minuten ein so ein Ding. Sind 6 Stück drin, dann habt ihr das gut eingeteilt. Wo ist sie hin? Halt, der Dieb, lauf, hol sie dir. Das ist doch ein Dieb. Oh. Meine Güte, ihr seid nicht auf Trab da hinten. Ich weiß, ihr habt genug Süßigkeiten auf dem rechten Flügel, aber wenn ihr wollt, so ein Gummibärchen hilft wirklich. Super. Während die Meute gefüttert wird, beginne ich einfach schon mal. Wisst ihr, wenn ihr euch beschwert über diesen chaotischen Gottesdienst, das nützt nichts. Der Pastor ist nicht da. Wir werden nachher alles abstreiten und sagen, hier war nichts Besonderes heute. Wir halten das alles unter der Decke. Ja? Und nächste Woche sind wir wieder brav, aber bis dahin seid ihr mir ausgeliefert. Da geht kein Weg drum rum. Mutige Schritte, darum geht's heute. Komisch, ne? Wir haben die ganze Zeit nur über Angst geredet. Und wir nennen unsere Predigt mutige Schritte. Ihr habt diesen Bibelvers da gerade eben, also den Bibeltext gehört. Und das Thema Angst ist natürlich für uns alle ein relevantes Thema. Aber dieses Thema ist ganz besonders für meine liebe Frau, wink doch bitte mal, für meine großartige Frau Caroline, für meine ganz besondere Caroline, eine besonders gewidmete Predigt. Denn Caroline und dieser Text, die gehören zusammen wie Zwillinge. Als ich sie heiratete, da erzählte sie mir kurz nach unserer Hochzeit von einem Bild, was sie schon seit langer Zeit begleitet. Sie erzählte mir davon, wie sie einmal sich selbst hatte an einem Ufer stehen sehen. Und in der Ferne, da war eine Insel. Eine wunderschöne Insel. Und von dieser Insel ging ein Strahlen aus und es war so schön. Und sie wusste, da ist Gott. Da auf dieser anderen Seite ist Gott. Aber ich bin nicht da. Und zwischen uns ist ein Wasser. Nun wusste sie auch in diesem Bild, in dieser Vision, ich kann nicht schwimmen. Schwimmen ist keine Option. Und sie suchte, aber da war auch kein Ruderboot. Und sie hörte Gottes Rufen, der sagte, komm rüber. Und sie sagte, ja, gute Idee, aber wie? Und sie blieb immer an diesem Ufer. Und da war eine unüberbrückliche Distanz zwischen ihr und Gott. Und für sie ist dieser Gedanke, dieses Sehnen, dieser Frust, dieser Widerspruch zu etwas geworden, was sie schon viele Jahre begleitet hat. Diese tiefe Traurigkeit, die daraus kommt, wenn dir jemand sagt, tu das doch einfach, aber es geht doch nicht. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Glauben schon mal erlebt hast, vielleicht auch ihr Jüngeren, dass dir deine Eltern sagen, dann mach das doch einfach, aber es geht nicht. Da ist so ein weiter, unüberbrückbarer Graben. Das macht bitter. Und hier in unserer Geschichte, da läuft ein ähnlicher Albtraum ab, nur dass dieser hier wirklich passiert ist. Aber mal kurz zur Einleitung. Die Jünger hatten im Grunde genommen es bis dahin gar nicht so schlecht gehabt. Eine großartige Zeit eigentlich in den letzten Wochen mit Jesus verlebt. Die kamen gerade vom Berg runter und hatten gesehen, wie Jesus 10.000 Menschen, da steht ja immer nur von 5.000 Männern, aber 10.000 waren es mal mindestens mit Frauen und Kindern, Menschen, so mal mir nichts, dir nichts gefüttert hat. Mit 2 Broten und 5 Fischen. Nee, umgekehrt. Er hat es allen gezeigt. Ihr Anführer war kein kleiner Fisch. Er war ein Prophet der Extraklasse. Einer, der es sogar mit den richtig hochkarätigen Propheten der alten Schriften aufnehmen konnte. Dem Gerasener hat er mal soeben mehrere tausend Dämonen ausgetrieben. War gerade erst ein paar Tage her. Ein totes Mädchen auferweckt, Blinde, Lahme geheilt. Ihr Boss hatte sogar, war auch nur ein paar Wochen her, einem Sturm einfach so gesagt, sei still! Und das Ding hört auf zu pusten, als bliebe ihm die Luft weg. Hey, das war ein Anführer. Da lässt sich's doch mit durchs Leben schreiten. Als Fanclub, ich hätte mich eingereiht. Aber sie selbst war noch kein Anfänger mehr. Er hatte sie ja gerade ausgesandt. Die besten 12, die Auserwählten, vor ein paar Wochen. Ausgesandt in die Dörfer, ihnen Vollmacht gegeben, Wunder zu tun. Es heißt, sie trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Ja, es lief nicht schlecht für unsere kleinen Fischerfreunde. Bis zu diesem Abend. Sie schwammen bis dahin auf der Welle des Erfolges. Bis zum Abend nach der Brotvermehrung. Da treibt sie der Meister Jesus an, mitten in der Nacht. Sie sollten mit dem Boot schon mal vorfahren über das Meer. Vielleicht könnt ihr den Bibeltext noch mal einblenden, dann könnt ihr das mitlesen. Sie sollten losfahren ohne ihn. Er wollte noch beten, allein. Das heißt ja auch, sie waren allein. Jesus, was soll denn das jetzt? Warum bleibst du denn so weit weg von uns? Dann, wenn ich dich eigentlich am meisten brauche. Kennt ihr das? Warum schickst du uns denn überhaupt raus mitten in der Nacht? Du hättest das doch eigentlich wissen müssen, oder? Dass sich da so ein Sturm zusammenbraut. Mann, wir sind 12 Männer, mindestens, vielleicht sogar noch Frauen dabei. Diese Fischerboote, die waren für 3 bis 6 Personen ausgelegt. Das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, ja? Die Wellen werden stärker, der Wind kommt von vorne. Die Jungs sind müde, richtig müde. Das ist mindestens 10 Uhr abends. Ja, Jesus, ich finde das Leben anstrengend mit dir. Warum immer solche schrägen Aufträge, wenn wir einfach mal hätten ausruhen können? Die Jünger rudern mehrere Stunden. Bethsaida, da wurden sie hingeschickt, liegt auf der anderen Seite des Sees, ganz am Norden, mit Segeln und Rückenwind, wahrscheinlich so 45 Minuten Segeltour, ganz nett. Bei Gegenwind, 12 Mann im Boot, so ziemlich unmögliche Aufgabe. So viele Ruder hat so ein Ding gar nicht. Das heißt also, Zähne zusammenbeißen, wie Frau Merkel sagt, gemeinsam schaffen wir das. Petrus ruft mal wieder, Ruderwechsel! Und zum 6. Mal, vielleicht zum 7. Mal, kommen wieder 4 andere an die Ruder dran und man quält sich weiter durch einen Sturm, der so hervorragend von vorne bläst, dass jede Welle einen immer genau so weit zurücktreibt, wie dein Ruderschlag dich gerade vorangebracht hat. Völlig sinnlos. Stundenlang. Klasse, Jesus. So eine Vertrauensübung? Die Muskeln werden müde, die Zähne fangen an zu klappern, die Müdigkeit überrollt dich, wie die Wellen das Boot. Die Batterien sind leer, aber der Wind wird stärker. Umkehren, jetzt noch gefährlicher. Wenn die rollenden Wellen dich im Rücken erwischen, dann ist das extreme Kentergefahr. Ich bin Wassersportler, ich weiß das. Kennst du diese Verzweiflung? Dieses Gefühl von Hilflosigkeit? Nach vorne geht nicht mehr, nach hinten auch nicht mehr. Ich bin dem ausgeliefert. Du willst ja eigentlich Gottes Willen tun. Aber du bist Gewalten ausgeliefert, die du selbst nicht im Griff hast. Ich denke da so an euch nach und eure Schulzeit, die ihr gerade hinter euch habt. Ein Jahr lang hast du dich vielleicht zur Schule geschleppt, jeden Tag. Hast versucht zu lernen, aber der Kopf war so voll mit Gedanken und Erinnerungen und Druck, dass das mit dem Lernen einfach nicht geklappt hat. Je mehr deine Eltern gemeckert haben, desto schlimmer wurde es. Und du sahst dieses Zeugnis, was du da vorgestern gekriegt hast, auf dich zurollen, genau wie die nächste Welle. Mit einer unaufhaltsamen Unvermeidbarkeit hast du genau das Zeugnis und das Ergebnis bekommen, was du nicht verhindern konntest. Ein Jahr lang Qual. Wofür? Bist du versetzt? Vielleicht hast du dich ein Jahr lang zur Schule geschleppt und hättest dich am liebsten jeden Morgen krank gemeldet, wenn deine Mutter es dir erlaubt hätte. Aber die hat ja gar nicht geahnt, wie sehr es dir graut vor deiner Klasse, vor diesem Mädchen, vor dieser Lehrerin, vor den Blicken, vor den Sprüchen. Nicht jeder von euch kennt das, aber ich glaube, dass einige von euch von früher noch oder ihr Jungen das kennt, wie das ist, wenn man jeden Morgen etwas tun muss, was man nicht will. Ein Jahr lang sind zwei Semester für einen Studenten. Zwei Semester Jagd nach einem Studienabschluss, von dem du genau weißt, ich werde ihn gar nicht schaffen, keine Chance. Das ist nicht drin bei mir. So intelligent bin ich nicht. Du hättest schon längst abgebrochen, aber die Scham ist viel zu groß. Prüfungsangst auch. Sackgasse. Ausweglos. Am liebsten Schluss machen? Mit allem? Ein Jahr hast du jetzt vielleicht schon deine Kinder durchgebracht, seit dein Partner weg ist. Ein Jahr lang früh aufstehen, ein Jahr lang Schlaflosigkeit, ein Jahr lang ganz alleine Verantwortung tragen, ein Jahr lang Geldmangel. Und diese Sommerferien, da steht auch kein Urlaub an. Ein Jahr bist du vielleicht jetzt schon in dieser Gemeinde. Vielleicht deine dritte, vierte Gemeinde in Bielefeld. Du kommst dir jeden Sonntag treu her, hoffst, dass du irgendwann mal Anschluss findest. Aber dich spricht keiner an. Aufgeben? Hoffnungslos? Ein Jahr lang krank. Ein Jahr lang arbeitslos. Ein Jahr lang Albträume. Ein Jahr lang auf Kontaktbörsen immer wieder versucht, endlich den Partner fürs Leben zu finden, aber immer noch Single. Ein Jahr lang Diät gemacht, immer noch fett. Und in dir wächst die Müdigkeit. In dir wächst Hoffnungslosigkeit. Und du fragst dich, Jesus, was soll das? Was ist das für eine Übung hier? Ja, wo ist denn Jesus? Der sitzt allein auf dem Berg und lässt sich's gut gehen. Der betet. Aber Moment mal, Jesus, du weißt doch immer alles, überblickst doch alles. Du weißt doch, dass dein Fanclub da draußen auf dem See in Not ist, oder? Ja, das weiß er. In der Parallelstelle in Markus heißt es, und er sah von oben, vom Berg herab, dass sie sich abplagten beim Rudern. Ja, und meine Caroline, die jetzt nicht mehr da ist und zuhört, aber kann sich das später anhören. Meine Caroline, die wird jetzt wahrscheinlich an der Stelle sagen, tja, siehst du, genau so, so ist das mit Gott. Ja? Verlässt dich drauf, weg, wenn du ihn wirklich brauchst. Abstrampeln nützt nichts. Nein, 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 hier kommt mein großes Nein. Diese Lüge, die bitte ich dich, glaub sie nicht. Wenn es eine Lüge gibt, dann ist es die, dass unserem Jesus seine Leute egal sind. Wenn es eine Lüge gibt, von der dich der Teufel überzeugen will, dann ist es genau das, du bist allein. Wisst ihr, Jesus hat seine Jünger garantiert mehr geliebt, als jeder von euch, der hier schon mal ein Kind zur Welt gebracht hat, sein eigenes Kind liebt. Das stellt euch mal vor. Woher weiß ich das? Johannes, der Schreiber des Johannesevangeliums, Jünger Jesu, der wagt es nicht, in seinem eigenen Evangelium seinen Namen zu nennen. Immer wenn er Szenen beschreibt, in denen Johannes mit Jesus etwas erlebt, dann sagt er, der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. So nennt er sich. Die ganze Zeit, das ganze Evangelium hindurch. Er war überzeugt davon, wenn es irgendwas gibt, was wirklich Bestand hat, was wirklich wahr ist, dann ist es, Jesus, der liebt mich. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Überlegt euch mal, was das jetzt heißt. Jesus war nun wirklich in der Lage, sich vorzustellen, wie sehr sein Vater im Himmel ihn liebt. Und er sagt, so sehr wie der mich liebt, liebe ich euch. Entweder war er der größte Übertreiber der Weltgeschichte oder er hat uns wirklich geliebt. Niemand sagt, er hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Was hat er getan? Und weil Jesus das Herz seines Vaters hat, dann heißt das, dass seine Liebe zu uns nicht kumpelhaft ist. Nicht mal so eben, oh ja, haben wir halt oft eine gute Zeit zusammen, bisschen Monkey Dance. Sein größtes Bedürfnis, sein größter Wunsch ist es, dich zu beschützen, ist es, dich zu bewahren. In seinem großartigsten und absoluten Gebet, dem Übergabegebet am Ende seines Dienstes, dem hohen priesterlichen Gebet, so nennen wir es, da sagt er: Ich bitte dich nicht, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst. Nein, ich bitte dich, Vater, dass du sie bewahrst. Ich habe sie in deinem Namen bewahrt. Nun bewahrst du sie in deinem Namen. Zu Petrus sagt er in der Verleugnungssituation: Petrus, der Teufel hat verlangt, dass er euch siebt. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Mensch, Jesus, geht's um nichts anderes als darum, dich heile nach Hause zu kriegen. Dafür hat er mehr bezahlt, als wir das jemals werden vorstellen können. Wenn diese Lüge in dein Herz sich reinschleicht, wo bist du, warum, wieso, wo warst du als? Dann lass dir sagen, er hat dich geliebt mehr, als du es jemals dir erträumen kannst. Jesus hat da oben auf dem Berg seine kleinen Jungs, würde ich es mal sagen, dort im Boot da draußen gesehen. Und ich bin ganz sicher, dass ihm wahrscheinlich so ungefähr das Herz gebrochen ist. Aus dem Wunsch heraus, ich würde so gerne einfach das tun, was ich gut kann. Das hat er doch gerade 3 Wochen vorher gemacht. Sei still! Das hätte gereicht, der See gehorcht ihm immer noch. Entschuldigung, ich wecke euch jetzt nicht mehr auf. Der kann das. Der hätte von der Ferne aus ohne weiteres seine Kinder aus der Notsituation raus entfernen können, aber hat es nicht getan. Stattdessen betet der. Warum? Du bist Jesus nicht egal. Fall bitte niemals auf die Lüge des großen Durcheinanderbringers herein. Wisst ihr, dass ihr da drüben, die ihr nicht mehr zuhört, wisst ihr, dass der Teufel einen Namen hat? Er heißt Diabolos. Der Diabolos ist einer, der reißt auseinander, der diat auseinander und dann bollost er, dann wirft er es durcheinander. Und das ist genau sein Wunsch. Wenn du einen klugen Gedanken hast, er hat das Interesse, ihn zu verdrehen, zu pervertieren und dich daran zu hindern, die Wahrheit zu erkennen. Glaub ihm nicht. Er hat eine ganz einfache Strategie. Er beschmeißt dich Tag für Tag immer mit Schwierigkeiten, damit an dir ständig der Gedanke und der Zweifel nagt: Meint dieser Gott es gut? Wie kann mich ein Gott lieben, wenn es mir so schlecht geht? Die Theodizee-Frage ist die Frage aller Generationen, seit wir Christen überhaupt uns Christen nennen. Warum, Gott? Warum geht es mir so schlecht und du sagst, du liebst mich? Der Böse weiß, wenn ich den Blick von uns Menschen auf die Not werfen kann, auf die Schwierigkeit werfen kann, auf die Wellen lenken kann, dann habe ich gewonnen. Aber Jesus verfällt dieser Versuchung nicht. Er schaut nicht die ganze Zeit raus zu seinen Jüngern auf den See. Denn er weiß, diese Jünger sind besser aufgehoben, wenn ich auf diesem Berg für sie tue, was der Vater mich berufen hat zu tun. Gemeinschaft mit dem Vater löst Probleme besser als das ständige Kämpfen gegen die Wellen. Wisst ihr, es gibt 2 Arten, einen See zu überqueren. Der offensichtliche, den haben die Jünger gewählt. Ich nehme ein Boot und strampel mich ab. Jesus hat einen ganz unoffensichtlichen, einen, auf den niemand gekommen wäre. Er läuft drüber. Und wisst ihr, Jesus kriegt die Erlaubnis, endlich zu seinen Jüngern zu gehen, erst sehr spät. Es heißt, er darf erst in der 4. Nachtwache, das ist zwischen 3 und 6 Uhr morgens, losgehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass er zu der Zeit, nachdem er mit dem Vater abgeschlossen hat, was er dort zu besprechen hatte, Kraft getankt hat, sich hat neu ausrichten lassen. Da geht er los mit Vorfreude darauf, seinen Kindern zu begegnen, seinen Kumpels, seinen Freunden, seinen Schülern. Und dann ist Jesus endlich da, darf sich ihnen zeigen, darf sie daran erinnern: Hey Jungs, ich bin die Lösung eures Problems, ich bin die Lösung aller eurer Probleme. Ja, das hat lange gedauert, aber so hat der Vater es bestimmt. Die Lösung deines Problems steht vor dir Und wir denken, Happy End, kommt, ab Kaffee trinken. Die Cafeteria ist eröffnet. Amen. Moment, wartet mal, da ist noch ein kleiner Nachhang. Wie war das? Sie sehen ihn auf dem See und erschraken und riefen, ein Geist. Meine Güte, da kommt Jesus und das Irrsinnige, das Widersprüchliche passiert. Der sie rettet und sie sagen, hau ab, ein Geist. Es war außerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Ist doch klar, muss doch ein Wassergeist sein. Was sonst läuft auf dem Wasser? Klasse, wir haben ja ohnehin schon gewusst, dass es schlimm ist auf dem Wasser. Aber jetzt kommen auch noch die Dämonen gegen uns an. Ein Geist. Leute, das meinten die ganz ernst. Wenn 12 erwachsene Männer, das sind Fischer gewesen, wenn die anfangen zu schreien auf dem See, dann war das kein Kinderspiel, wie wir das hier im Schlauchboot gemacht haben. Mir erzählt nur mal einer, die Bibel ist langweilig. Leute, die sind doch nicht blöd. Was die da gesehen haben, das hat einem, auch uns hätte das Angst gemacht. Um 4 Uhr morgens in hohem Seegang auf einem 8 Kilometer und 12 Kilometer langen, also breit und langen See. Und an dieser Stelle ruft Jesus sofort, wartet, stopp, keine Angst, ich bin's. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und an dieser Stelle wieder könnte Jesus die Lektion beenden und sagt, wartet. Habt ihr gesehen? Ja, ich bin das wirklich, damit ich es beweise, dass ich es bin. Sturm! Ich mache das jetzt nicht wie eben. Ne? Sei still. Und dann wäre der Sturm wirklich still geworden. Hätte er machen können. Garantiert. Hat er aber nicht. Warum nicht? Da gab es noch eine Lektion. Eine Sonderlektion. Und ihr wisst für wen. Eine Herausforderung hat er noch für seinen zukünftigen Anführer. Petrus, willst du wie die anderen vor Furcht schreien? Willst du dich an den Mast klammern, bleiben, wo du bist? Willst du deine Angst über dich regieren lassen, wie damals, im letzten Sturm? Und das ist auch die Frage, die ich an meine Frau stelle. Soll dieses Bild dich für immer regieren? Dieser Negativeindruck? Diese Erfahrung von damals, als du es genau stark wirklich gespürt hast, auf Gott ist kein Verlass. Ich habe das mal erlebt, da war kein Verlass. Ich bin da mal hingefallen, nie wieder. Soll dich das bestimmen für den Rest deines Lebens? Gott, du bist doch nicht fair. Ich will ja zu dir kommen, aber ich kann doch nicht schwimmen. Und ein Boot ist auch nicht da. Ja, wie macht Jesus das? Er bietet eine Lösung an, die außerhalb der Vorstellung meiner Frau war. Sie dachte an Schwimmen, sie dachte an Boot, aber dass es für Gott Möglichkeiten gibt, ein Wasser zu überqueren, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Das passiert uns. Ich bitte dich, wenn du bei Jesus um Hilfe rufst, dann erwarte nicht die Lösung, von der du glaubst, dass Gott sie wählen muss. Er wird immer eine andere haben. Und Petrus ergreift die Herausforderung. Er ergreift die Chance. Er sagt, ich will nicht, so wie Hanno, diesen Albtraum mit mir tragen. Hanno und Petrus haben das Gleiche getan. Sie sind auf die Angst zugegangen und haben gesagt, du bist meine schlimmste Angst, meine Urangst, dieses Wasser nachts. Aber ich werde dir trotzen. Jesus fragt nicht deine Vernunft. Er fragt dein Vertrauen. Petrus nimmt die Herausforderung an und sagt, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und dann werde ich es tun. Ja, also wer an Petrus denkt, der denkt eigentlich immer an Petrus. Was verbindet ihr mit Petrus? Also ich, bitte?
Der Hahn.
Genau, der Hahn. Was noch? Petrus?
Großmaul.
Was noch? Mr. Missgeschick, ja? Also, wenn der was macht, dann geht es im Zweifel auch immer verkehrt, ne? Moment mal, so ganz einfach ist es nicht. Das wäre nicht fair. Was ist denn jetzt einfacher? Im Boot bleiben, den Kopf schütteln, in Sicherheit bleiben, warten, bis Jesus die Sache klärt? Habe ich doch gleich gesagt, dass man nicht da auf dem Wasser gehen kann. Losgehen oder ist das vielleicht einfacher, auf halbem Weg erstmal loszugehen und dann auf halbem Weg zu straucheln? Petrus wagt es, auch wenn er damit das Risiko auf sich nimmt, zu scheitern. Und ich möchte dich und uns fragen, Wie willst du dein Leben leben? Immer auf der sicheren Seite bleiben? Immer im Boot bleiben? Oder möchtest du Vertrauen lernen? Jesus sieht jeden gescheiterten Versuch von dir, an ihn zu glauben, als einen Riesenerfolg an, weil du es gewagt hast. Du kannst ja nur scheitern in einem Versuch, wenn du überhaupt erst mal losgegangen bist, wenn du dich auf etwas eingelassen hast, wenn du die Sicherheitsleine losgelassen hast. Und er macht keine Vorwürfe. Das klingt so ein bisschen daraus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Nein, stellt euch mal vor, mein kleiner Josua, der lernt das Laufen und ich stelle ihn hin und sage, komm her. Und er macht seine ersten zwei Schritte und plumps fällt er hin. Und ich sage, hey du Kleiner, warum hast du nicht den Stuhl neben dir benutzt zum Festhalten? Das mache ich nicht als Vorwurf, sondern ich sage es, weil ich sagen will, hey, du bist so süß. Ja, gut gemacht. Und du kannst mehr. Du lernst das. Jesus macht keinen Vorwurf. Hätte er ihm einen Vorwurf gemacht für seinen Zweifel dort auf dem Wasser, dann hätte er ihn erstmal für eine Minute absaufen lassen. Ich ertrinke, Hilfe, hilf mir, Jesus. Ich habe dir gesagt, du sollst glauben. Meine Güte, jetzt musst du sehen, wie du zurechtkommst. Ich hole nachher raus, aber eine Minute tauchen. Nee. Sogleich greift er die Hand, holt ihn wieder raus. Der ist nass geworden, das war bestimmt auch kalt. Aber der lässt dich nicht untergehen. Auch bei gescheiterten Versuchen, auch wenn es schmerzhaft wird, ein Hinfallen tut weh. Aber du kannst damit den Weg in die Freiheit erlernen. Alles, was Jesus tut, das tut er mit der Einladung, es ihm nachzumachen. Er will uns helfen, unsere Angst zu überwinden. Er lädt dich ein, neue Wege auszuprobieren, auch wenn du dabei scheiterst. Es gibt für ihn nichts Schöneres als Menschen, die Vertrauen lernen möchten. Erfolg ist dabei Nebensache. Ich wünsche euch, dass ihr euch mit eurer Angst, mit eurem Misserfolg, mit dem Moment, an dem ihr ins Straucheln geraten wart und gesagt habt, ich stehe nicht mehr auf, es tut zu weh, dass ihr euch mit diesem Moment noch einmal auseinandersetzt. Und ich wünsche mir so, dass der ein oder andere von euch heute die Entscheidung trifft zu sagen, ich mache wieder weiter. Wenn du, Jesus, es befiehlst, mir jetzt in mein Herz hineinsprichst und sagst, ja, Jesus, spreche zu dir und sag, komm, dann werde ich kommen. Ich tue das mal im Namen von Jesus und bitte dich, lade dich ein. Willst du es nochmal wagen? Nochmal deine Zweifel und deine Bitterkeit zur Seite schieben und sagen, ich wage das nochmal. Ich will das glauben, was da steht. Wenn ich hinfalle, wirst du mich rausziehen. Du bringst mich zurück in dieses Boot. Als Jesus den Petrus zurück ins Boot holt, da ist der Sturm still. Da braucht er gar nicht mehr rufen. Das war die ganze Zeit schon klar, dass dieser Sturm nicht siegen würde. Das ging hier nur um eins. Glauben lernen im Angesicht von großen stürmischen Schwierigkeiten. Mensch, mach das. Komm noch mal neu. Wenn der ein oder andere von euch sagt, das möchte ich auch vor Gott so öffentlich machen. Ich möchte hier zu Jesus kommen. Ich wage mich auf dieses wackelige Wasser. Dann bitte ich dich, komm hier vorne her und knie dich einfach vor Jesus nieder. Da braucht auch gar keiner für dich beten. Das macht Jesus für dich. Der hat das schon längst getan. Aber was du brauchst, ist eine neue Entscheidung, dieses Boot zu verlassen. Wenn du lernen möchtest, auf dem Wasser zu laufen, wenn du die Wunder Gottes sehen willst, wenn du raus willst aus dem Schmerz und der Sackgasse, dann verlass dieses Boot. Es ist eine Einladung an dich. Komm, komm. Ja, das Wasser trägt dich, dafür werde ich sorgen, wenn du auf mich siehst. Komm näher. Je dichter du bei mir bist, desto weniger Wellen siehst du. Komm. Ihr Jüngeren, mögt ihr? Mögt ihr in Gottes Nähe kommen? Wenn diese Einladung zu euch ausgesprochen wird, die sagt, komm, dann gilt das auch für euch. Wer nach vorne kommen will und sich hier niederkniet und sagt, Jesus, ich stelle dir das zur Verfügung, das ist mein Leben, das ist mein Straucheln, ich werde untergehen, genau wie Petrus, aber ich will nicht der Kritiker bleiben, der hinten im Boot sitzt und sagt, habe ich doch gleich gesagt. Ich will nach vorne, ich will dabei sein, dann komm. möchte noch beten für die, die sitzen bleiben, und dann beschließen wir gleich den Gottesdienst. Herr des Himmels und der Erde, danke für deinen Sohn, für den Preis, den du bezahlt hast, als du ihn gesandt hast für uns. Jesus, Sohn Gottes, danke für dein Opfer, für deine Bereitschaft, für uns den ganz langen Weg zu gehen. Nicht nur übers Wasser zu uns hin, sondern diesen langen Weg bis zum Kreuz, bis zum völligen Scheitern. Du bist ein Meister darin, dass völlige Niederlage von dir umgekehrt wird in den absoluten Sieg. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das lehrst, dass du unsere Niederlagen in Neuanfänge, in Aufbrüche, in Frühling verwandelst. Ich bitte dich, dass du in uns wieder den Glauben anfachst, den wir verloren hatten, der sagt, ich mach's wieder, Herr, ich komme wieder mit. Das ist so verdammt beängstigend. Ich weiß immer noch nicht, ob's trägt, aber ich wag's. Jesus, wir wollen's wagen, wir wollen in deine Nähe kommen. Biete uns das an, bitte, halt uns die Hand. Streck sie uns entgegen, und wenn wir ins Straucheln kommen, hol uns raus, Herr. Ja.